Dann darf ich uns überleiten zur Verkündigung von heute. Wir befinden uns nämlich mitten in der Predigtreihe Verwurzelt und Beflügelt. Und dabei geht es uns um tiefe, gesunde, starke Wurzeln und um ein Leben, was gesund und fruchtbar und lebendig ist. Und wir haben so ein Zitat in den letzten zwei Predigten schon mal gehört. Das finden wir jetzt auch auf der nächsten Folie. Unser geistliches Leben und unsere emotionale innere Gesundheit sind eng miteinander verbunden. Es ist nicht möglich, geistlich reif zu sein und gleichzeitig emotional unreif zu bleiben. Und das ist im Grunde genommen genau das, worum es in dieser Predigtreihe geht. Thomas Harry schreibt dazu, und das ist auch ein Zitat, was ich vorlese, reifer Glaube findet sich dort, wo ein Mensch in einer lebendigen, authentischen Beziehung zu Jesus Christus lebt, in der er seine ganze Gefühlswelt und auch seine Körperlichkeit einbezieht. Emotionale Reife meint die angemessene Integration von Gefühlen in mein gesamtes Glaubensleben. Hat Glaube irgendwas mit Gefühl zu tun? Wir glauben ja, sehr viel sogar. Und müssen wir unsere Gefühle irgendwie erstmal beiseite schaffen, bevor wir Gott begegnen können? Wir glauben nein, weil wir mit allem drin und dran bei Gott willkommen sind. Glaube ist nicht nur Kopfsache, Glaube ist aber auch nicht nur Gefühlssache. Glaube umfasst unser ganzes Sein. Und genau darum geht es heute, um Glauben mit Kopf und Herz, um die angemessene Integration von Gefühlen in unser Glaubensleben, um emotionale Reife. Ich gucke mal durch die Reihen. Wir haben unterschiedliche Altersgruppen hier. Was glaubt ihr, wie alt muss man sein, um emotional reif zu sein, um eine reife Persönlichkeit zu sein? 30, 50, 60, 70? Es hat nichts mit dem Alter zu tun. Also ältere Menschen werden nicht automatisch emotional und geistlich reif und jüngere Menschen können schon eine ganze Reife mitbringen, auch in ihrem Alter eine gestandene Persönlichkeit sein. Die heutige Verkündigung zu all diesen Themen kommt heute von Thomas Harry, den habe ich eben schon zitiert. Und Thomas hat sich sehr viel mit dem Innenleben, mit unserer Seele beschäftigt. Er hat viele Bücher dazu auch geschrieben. Und er sagt, die Seele sehnt sich nach Gott und danach, dass sie bei Gott Heilung und Heil findet. Und ich habe Thomas auf verschiedenen Vorträgen und Predigten erlebt und ich schätze ihn sehr, weil ich den Eindruck habe, dass er sehr ehrlich über seine eigene Entwicklung spricht, dass er in seinem Leben Höhen und Tiefen durchgemacht hat und dadurch ein Stück demütig geworden ist. Ich schätze ihn, dass er sehr reflektiert schreibt, er ist Autor und auch sehr lebensnah und gleichzeitig auch mutmachend. Und ein paar Fakten zu Thomas Harry. Er lebt in der Schweiz. Er ist Jahrgang 65, also können wir mal gucken. Genau. Ich glaube, mit Glatze sieht er vielleicht noch ein bisschen älter aus. Genau. Er wohnt in der Schweiz mit seiner Frau in der Nähe von Aarau. Er hat drei erwachsene Töchter. Er arbeitet als Dozent und Referent für Theologie und Gemeindeaufbau und Führung an einer höheren Fachschule für Theologie, Diakonie und Soziales. Und er berät auch Führungskräfte. Und er hat zahlreiche Bücher geschrieben, aber eben nicht nur für Führungskräfte, sondern auch für dich und für mich. Und eines dieser Bücher trägt den Titel Die Kunst des reifen Handelns und darum geht es auch heute. Und wir schauen uns jetzt mal kurz an, was es damit auf sich hat.
Was wir an Menschen bewundern, ist in der Regel nicht ihr Äußeres. Und es sind auch nur bedingt ihre Gaben und Fähigkeiten. Tief beeindruckt sind wir, wenn jemand in sich ruht, mit anderen liebevoll und fair umgeht, dennoch klare Vorstellungen und Ziele hat. Kurz, von einer gefestigten, reifen Persönlichkeit. Die weisen Gedanken und Einsichten des Bestseller-Autors Thomas Harry sind unerlässliche Hilfen auf dem Weg zu einer gefestigten Persönlichkeit.
Reifes Handeln ist komplex. Es erfordert Mut, Weisheit, Besonnenheit, kluges Entscheiden, Persönlichkeit eben.
Thomas Harry, die Kunst des reifen Handelns.
Genau, die Kunst des reifen Handelns. Und aus diesem Buch werden wir heute das Kapitel 4, die reife Persönlichkeit, hören, gelesen von Friedrich und Nancy, nicht mit Schweizer Dialekt, sondern in Deutsch, vielleicht mit Berliner Einschlag, mal gucken. Genau. Wir werden uns heute beschäftigen in diesem Kapitel mit Fragen wie: Wie verhalten wir uns in Beziehungen, vor allen Dingen in herausfordernden Beziehungen? Wie handeln wir emotional reif? Und auch, wie können wir als gefestigte Persönlichkeit in Konflikten handeln? Wie können wir damit umgehen und wie auch vielleicht nicht? Friedhild nimmt uns jetzt gleich mit Thomas Herry natürlich, in Szenen einer konfliktbehafteten Vorstandssitzung. Und vielleicht sind euch solche Szenen, solche Verhaltensweisen irgendwie bekannt aus vielleicht Elternabenden, vielleicht Teammeetings, vielleicht Vorstandssitzungen von irgendwelchen Vereinen, vielleicht der Gemeindeleitungssitzung, vielleicht auch einfach nur vom Familientisch. Und ihr werdet gleich drei Personen kennenlernen, Werner, David und Lucia, und auch die Art und Weise, wie sie handeln. Und vielleicht entdeckt ihr Ähnlichkeiten von euch mit einem von den dreien. Hören wir mal rein.
Die reife Persönlichkeit. Vorstandssitzung bei Pinocchio. Dieser Verein wurde vor 7 Jahren von einer Kirchengemeinde ins Leben gerufen. Er kümmert sich um soziale Anliegen in mehreren Vierteln einer mittelgroßen Schweizer Stadt. Es gibt ein öffentliches Café mit Beratungsangeboten für Eltern, Migranten, Arbeitslose und Menschen mit Suchtproblemen. Seit 2 Jahren betreibt der Verein außerdem eine Kita. In den Ferien gibt es Freizeitangebote für Kinder. Nachdem Pinocchio in den ersten Jahren dem Kirchengemeindevorstand unterstellt war, ist er aufgrund seines starken Wachstums mittlerweile unabhängig, arbeitet aber weiterhin eng mit der Kirchengemeinde zusammen. Das Hauptthema der Sitzung: die fehlenden Finanzen im Blick auf eine nötige Stellenprozenterhöhung zur Betreuung der vielen Ehrenamtlichen im Beratungs- und Freizeitbereich. Der Vereinsvorstand tut sich schwer mit einer Einigung. Zu unterschiedlich sind die Vorstellungen der Einzelnen. Doch das ist nur eine Seite des Problems. Was unter der Oberfläche unterschiedlicher Argumente mitspielt, sind persönliche Haltungen, Absichten und Befürchtungen Einzelner. Da ist zum Beispiel Werner. Er ist nicht damit einverstanden, die Kirchengemeinde um ein stärkeres finanzielles Engagement zu bitten. Der Grund? Sein Freund Benny findet, der Verein beanspruche zu viel Finanzen der Kirchengemeinde. Und sowieso zu viel über Geld geredet. Ein Spendenaufruf folge dem nächsten. Vor 3 Jahren, als es um die Finanzierung einer Kita-Stelle ging, schrieb Benny mit einer Gruppe Gleichgesinnter einen emotionalen Brief an die Vorstände von Pinocchio und der Kirchengemeinde und warf ihnen vor, sie würden auf die Geldgeber Druck ausüben, um ihr ehrgeiziges Projekt voranzubringen. Dasselbe tat er in der Mitgliederversammlung des Vereins kund und löste damit eine Diskussion aus, die zu vielen, teils emotionalen Wortmeldungen führte. Schließlich gelang es dennoch, die Kita-Stelle zu finanzieren, und die Lage beruhigte sich, zumindest an der Oberfläche. Werner stellte bald fest, dass Benny noch immer Mühe hat mit dem stetig wachsenden Vereinsbudget und den damit verbundenen Erwartungen an die Spender, die sich daneben ja auch an den Ausgaben der Kirchengemeinde beteiligen sollten. Während Werner in der Pinocchio-Vorstandssitzung die Argumente der Befürworter einer erneuten Stellenerhöhung hört, ist in seinem Hinterkopf sofort Benny präsent. Doch nicht nur er, mit ihm auch alle, die seine kritische Haltung teilen und vermutlich erneut kritische, hitzige Briefe schreiben werden. Werner fürchtet nicht so sehr wie einen erneuten Konflikt. Und er hat Sorge, dass er selbst in Bennys Schutzfeld geraten könnte, wenn er als Vorstandsmitglied einer Stellenerhöhung zustimmt. Die laufende Diskussion wühlt ihn deshalb auf. Er ist hin und her gerissen und ärgert sich gleichzeitig darüber. Das lässt ihn nach außen ungeduldig und aggressiv auf die Argumente der Befürworter reagieren. Ohne über seine Befürchtungen bezüglich Benny und dessen Gesinnungsgenossen zu sprechen. Das wäre ihm zu peinlich. Bringt er laufend neue Gegenargumente zur Stellenerhöhung auf den Tisch. Zum Vereinsvorstand gehört auch David, der ganz anders als Werner tickt. Er bezeichnet sich selbst gern als einen, der die Dinge nach vorne bringen will. Werners Zögern und Bremsen nervt ihn. Er sieht die Fakten und diese sprechen in seinen Augen deutlich für die geplante Stellen- und damit Budgeterhöhung. Natürlich weiß er, dass es Widerstand geben wird. Sein Standardsatz lautet deshalb: Wenn dieser dringend nötige Schritt blockiert wird, verlasse ich den Vorstand. Ich mag nicht von Kritikern und Nörglern umgeben arbeiten. Ich will, dass die Dinge vorankommen. Wenn das nicht möglich ist, sollen sich andere darum kümmern. Wie ernst es David meint, zeigt sich daran, dass er schon mehr als einmal so gehandelt hat. Vor 7 Jahren gehörte er dem Vorstand eines ähnlichen Projekts einer anderen Kirchengemeinde an. Als sein Vorschlag zur Eröffnung einer Notschlafstelle für Obdachlose abgelehnt wurde, stieg David aus und suchte sich was Neues. Bei Pinocchio wurde er fündig und war mit Elan dabei. Und dann ist da noch Lucia, die Präsidentin des Pinocchio-Vorstands. Sie hat den Konflikt um Benny und seine Leute damals hautnah mitbekommen. Sie suchte das Gespräch mit ihm und hörte sich seine Argumente an. Anschließend begründete sie sorgfältig den Standpunkt des Vorstandes und warb um Vertrauen. Sie zeigte Verständnis, wo sie Bennys Sorgen nachvollziehen konnte, widersprach ihm aber deutlich und sachlich, wo sie seine Befürchtungen nicht teilte. Schließlich meinte sie: Lassen wir die Fakten sprechen. Kommen die finanziellen Mittel zusammen, gehen wir vorwärts. Wenn nicht, müssen wir andere Wege finden. Benny machte weiter Druck, doch Lucia blieb ruhig. Natürlich machten ihr Bennys Vorwürfe zu schaffen und sie sagte ihm das auch. Dennoch blieb sie unbeirrt und warb dafür, der Idee eine Chance zu geben. Als das Geld zusammenkam, war dies eine große Ermutigung. Sie verspürte aber kein Bedürfnis, Benny deswegen unter die Nase zu reiben, dass seine Bedenken offensichtlich unbegründet gewesen waren. Sie ging ihm deswegen auch nicht aus dem Weg, sondern begegnet ihm bis heute mit derselben Offenheit und Freundlichkeit wie vor der ganzen Geschichte. Nicht, dass ihr das immer leicht gefallen ist, aber sie hat sich dazu entschieden und sich bewusst darum bemüht. Jetzt, wo es erneut um Geld und eine neue Stelle geht, ahnt Lucia, dass Benny möglicherweise wieder in die Opposition gehen und vielleicht auch Briefe schreiben wird. Für diesen Fall hat sie sich vorgenommen, erneut das Gespräch mit ihm zu suchen. Dennoch wirbt sie auch dieses Mal im Vorstand dafür, den Versuch zu wagen und mit der Kirchengemeinde und neuen potenziellen Sponsoren zu sprechen. Sie stellt sich den Argumenten Werners. Seinen Bedenken gibt sie Raum und sorgt gleichzeitig dafür, dass sie nicht dominieren. Sie weist immer wieder auf die aktuellen Bedürfnisse und die nicht betreuten Mitarbeitenden hin. Bittet Werner um alternative Lösungsvorschläge. Auch gegenüber David ist sie gefordert. In einem persönlichen Gespräch bittet sie ihn, nicht davonzulaufen, wenn es Widerstand gibt. Und auch nicht damit zu drohen. Sie erinnert ihn an das Anliegen der Arbeit und meint: David, wir brauchen engagierte Umsetzer wie dich. Gleichzeitig muss dein Ja zur Vision so groß sein, dass du dein Engagement dafür nicht von einzelnen Rückschlägen abhängig machst. Damit wärst du uns keine Hilfe. Werner, David und Lucia. 3 Personen eines Vorstandes, die unterschiedlich mit den Herausforderungen ihres Engagements umgehen. Wer von Ihnen erweist sich in der beschriebenen Situation als eine echte Persönlichkeit? Es ist Lucia. Sie stellt sich der Herausforderung mit Benny, ohne dabei das Ziel aus den Augen zu verlieren. Die Vision, dass in ihrer Stadt Menschen mit Schwierigkeiten geholfen wird. Dass Lösungen gefunden werden, die konkreten Menschen konkrete Lebenshilfe bringen. Und dadurch deutlich wird, dass sich Christen um konkrete gesellschaftliche Nöte kümmern. Werner und David hingegen lassen sich in ihrem Verhalten von möglichen unerwünschten Szenarien bestimmen, der Angst, wie andere reagieren werden, beziehungsweise dem Ärger, wenn die eigene Meinung nicht gewinnt. Es geht mir an dieser Stelle nicht um die Frage, wie sinnvoll die erwähnten Vereinsstrukturen oder die geplante Stellenanpassung oder Stellenprozenterhöhung ist. Es geht mir darum, wie sich Menschen angesichts einer umstrittenen Frage inmitten eines komplexen Beziehungsgeflechts verhalten. Gerade in unseren Beziehungen, wie wir aufeinander reagieren und miteinander umgehen, schlägt sich Reife oder Unreife nieder. Was heißt es, darin als gereifte Person zu agieren, als Persönlichkeit? Das beobachten wir diesbezüglich bei Werner, David und Lucia. Und was können wir daraus für uns selbst lernen?
Ja, wie können wir in komplexen Beziehungen reif, emotional und geistlich gesund handeln? Bevor wir gleich mehr darüber von Thomas Harry hören, lese ich uns vor, wie Paulus im Galaterbrief diese Frage beantwortet, und ich lese Verse aus Galater 5. Ihr seid zur Freiheit berufen, meine Brüder, nur benutzt die Freiheit nicht als Freibrief für das eigene Ich, sondern dient einander in Liebe. Freiheit und Liebe, merkt euch die beiden Worte schon mal für gleich. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich will damit nur sagen, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich: sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe: Wer darin lebt, wird keinen Anteil am Reich Gottes erhalten. Kurzer Einschub. Streit und Eifersucht und Neid und Zwistigkeiten, von diesen Dingen konnten wir gerade in der Vorstandssitzung ein bisschen was sehen, vor allem bei Werner und bei David. Und das sind Auswirkungen eines Lebens, das nicht von Freiheit und Liebe, die der Geist schenkt, bestimmt ist. Und ich habe ein paar Begriffe fett markiert. Warum? Weil das die Auswirkungen sind, die nicht körperbezogen sind und die wir ganz, ganz schnell mal hinten runterfallen lassen, weil wir dazu neigen, sie vielleicht nicht so ernst zu nehmen, und die eher körperbezogenen Dinge, die gehen wir an, die sanktionieren wir vielleicht eher, verurteilen wir. Deshalb habe ich mir einfach mal erlaubt, die hervorzuheben. Okay, das waren insbesondere die unangenehmen Verse jetzt aus der Galaterstelle, und jetzt kommen die schönen. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geist führen. Und von Liebe, Geduld, Freundlichkeit und Frieden, da haben wir eben auch schon ein bisschen was gesehen, denn Lucia verkörpert etwas davon. Und sie verbindet christliche Freiheit und Liebe miteinander. Christliche Freiheit und Liebe, sie sollen unser Leben prägen, und Thomas Harry wird das gleich im weiteren Kapitel mit anderen Worten ausdrücken. Er spricht von Eigenständigkeit und Beziehungsfähigkeit. Da können wir gleich nochmal die nächste Folie auch einblenden, genau. Und Thomas nennt das die zwei Säulen der Persönlichkeit. Und was das genau bedeutet, das liest uns jetzt Nancy vor.
Zwei Säulen der Persönlichkeit. In diesem Kapitel versuche ich, das Verhalten einer gereiften Persönlichkeit im Kontext ihrer Aufgaben und Beziehungen zu beschreiben. Ich konzentriere mich dabei auf die zwei in meinen Augen wichtigsten Merkmale, von denen bereits im ersten Kapitel die Rede war. Sie zeigen sich im Verhalten von Lucia: Eigenständigkeit und Beziehungsfähigkeit. Das sind die Säulen einer Persönlichkeit. Diesen beiden Kategorien können viele andere Reifemerkmale zugeordnet werden. Um das Bild zu schärfen, beschreibe ich im Vergleich damit die zwei verbreitetsten Verhaltenskategorien von Menschen mit Reifedefiziten: die innere Fixierung und Abhängigkeit von anderen Menschen auf der einen Seite, das Beispiel von Werner im Blick auf Beni, und die Distanzierung und Opposition auf der anderen, Beispiel von David. Nicht alle, aber viele Gesichter der Unreife lassen sich in einer dieser beiden Kategorien zuordnen. Doch der Reihe nach, was macht Lucia richtig? Was konkret zeichnet sie als Persönlichkeit aus? Aus der Vogelperspektive sind es diese beiden Eigenschaften. Eine Persönlichkeit erkennt man erstens daran, dass sie eigenständig denkt, spricht und handelt. Und zweitens daran, dass sie hilfreich und konstruktiv mit den Menschen in ihrem Umfeld umgehen kann. Dass sie beziehungsfähig ist, mit anderen zurechtkommt. Nicht nur mit Gleichgesinnten, sondern auch mit Kritikern und Andersdenkenden. Die Erziehung eines Kindes und eines Jugendlichen hat Entscheidendes erreicht, wenn ein junger Mensch diese beiden grundlegenden Kompetenzen erworben hat. Eigenständigkeit und Beziehungsfähigkeit. 5 Auswirkungen. Egal, ob es um unsere Aufgaben am Arbeitsplatz, in einem Verein, in der Familie, in einer Kirche oder in einem öffentlichen Amt geht, diese beiden Säulen der Persönlichkeit manifestieren sich auf 5-fache Weise. Erstens, eine Persönlichkeit bezieht Stellung. Ihr Selbstverständnis stützt sich auf Werte, für die sie sich bewusst entschieden hat und nach denen sie lebt. Das können Werte sein wie Ehrlichkeit. Ich erlaube mir nicht, auf unrechtmäßige Weise zu Geld zu kommen. Aufrichtigkeit. Ich sage in Diskussionen offen meine Meinung. Großzügigkeit. Ich teile ungefragt meine Erfahrungen, mein Wissen, mein Können und andere Ressourcen. Und so weiter. Eine Persönlichkeit weiß, was sie glaubt. Auch, aber nicht nur in religiöser Hinsicht. Und bezieht diesen Überzeugungen gemäß Stellung. Zweitens, eine Persönlichkeit führt sich selbst. Sie versteht, auf welche Weise sie sich in einer bestimmten Situation am besten einbringen kann. Sie verfügt über eine gute Selbstwahrnehmung und ist bereit, in erster Linie auf ihr eigenes Verhalten zu achten und es zu ändern. Sie ist fähig, sich selbst von außen in den Blick zu nehmen und ihr eigenes Verhalten gegenüber ihren Mitmenschen kritisch zu reflektieren. Drittens, eine Persönlichkeit bleibt mit anderen wohlwollend im Kontakt. Sie gestaltet ihre Beziehungen, indem sie anderen zuhört, mit ihnen gemeinsam Ideen und Vorschläge erwägt, auf Lösungen hinarbeitet. Sie kann gut mit anderen kooperieren und ist uneigennützig. Sie betrachtet Andersdenkende nicht als Bedrohung, sondern als willkommene Ergänzung. Viertens, eine Persönlichkeit verfolgt klare Ziele. Sie weiß, in welcher Richtung sie aktuell unterwegs ist. Sie lässt sich weder von Umständen noch Mitmenschen von ihren Zielen abbringen und kann auf Kurs bleiben. Fünftens, eine Persönlichkeit heißt Herausforderungen willkommen. Sie weicht Herausforderungen nicht aus, sondern begrüßt sie als Möglichkeiten zur eigenen Weiterentwicklung und zum Wachstum. Lucia aus dem Pinocchio-Verstand verkörpert all diese Eigenschaften. Sie bezieht Stellung, indem sie sich klar für die geplante Stellenerhöhung ausspricht. Sie bezog damals auch gegenüber Beni Stellung, als sie ihm ihre Meinung zur Stelle für die Kita darlegte. Sie führt sich selbst. Sie nimmt wahr, dass das Verhalten Benis sie herausfordert. Seine Kritik und die Briefe seiner Interessengruppe lassen sie nicht kalt und sie steht dazu, dass sie das herausfordert. Dennoch lässt sie sich davon weder lähmen noch bestimmen. Sie bleibt mit allen Personen in gutem Kontakt und gestaltet ihren Umgang mit ihnen. Als es um die Kita-Stelle ging, sucht sie Beni auf, der Widerstand zeigte. Sie hörte sich an, was er zu sagen hatte. Sie wird auch dieses Mal das Gespräch mit ihm suchen. Im Umgang mit Werner, David und den anderen Mitarbeitenden wirbt Lucia ebenfalls um eine konstruktive Zusammenarbeit und lässt sich von irritierenden Signalen ihrer Gegenüber nicht lähmen. Sie verfolgt klare Ziele. Sie hat die Vision der Pinocchio-Arbeit vor Augen und orientiert sich daran. Sie hält daran fest, dass es am Ende nicht um Geld oder Anstellung geht, sondern um die Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenslagen, um ein glaubwürdiges Engagement von Christen in der Gesellschaft, in der sie leben. Das ist der Leitstern, an dem sie sich orientiert und der ihr Verhalten bestimmt. Schließlich bejaht sie die Realität von Schwierigkeiten und Widerständen. Sie hat sich früherer Kritik gestellt und ist auch jetzt willig, es zu tun. Sie versteht Herausforderungen als Klärungshilfen auf dem Weg zur bestmöglichen Lösung. Lucia ist eigenständig in der Sache und in ihrer Stellung zu Themen, die es im Vorstand zu bearbeiten gibt. Gleichzeitig erweist sie sich im Umgang mit anderen Menschen als beziehungsstark. Auch dort, wo sie anderer Meinung sind. Persönlichkeiten wie Lucia verfügen über eine innere Standfestigkeit. Sie handeln bewusst aufgrund ihrer Ziele und Werte. Ihr Verhalten ist verantwortungsvoll und durchdacht. Das Gegenbild. 5 Auswirkungen der Unreife. Wie wirkt es sich aus, wenn es einer Person im Umgang mit herausfordernden Fragestellungen und Mitmenschen nicht gelingt, eigenständig und beziehungsfähig zu bleiben? Erstens, sie passt sich an, will anderen gefallen und fühlt sich für den Schmerz anderer verantwortlich. Sie versucht, Beziehungen dadurch zu sichern, indem sie rasch nach- und aufgibt. Sie fürchtet den Verlust der Anerkennung und der Zuneigung anderer Menschen und hält sich deshalb die eigene Meinung und eigene Wünsche zurück. Sie passt sich an. Geht es Menschen in ihrem Umfeld schlecht, fühlt sie sich dafür verantwortlich, dass es ihnen wieder gut geht. Zweitens, ihr Fokus liegt außerhalb von ihr selbst. Um anderen nahe bleiben zu können, beschäftigt sie sich mehr mit dem Verhalten und den Gefühlen anderer, statt mit ihren eigenen. Wie eine andere Person reagiert, ist für sie wichtiger als die Frage, welcher Standpunkt sie selbst einnehmen soll. Die Fokussierung auf andere zeigt sich sowohl dort, wo sie sich anderen anpasst, wie auch dort, wo sie sich von anderen zurückzieht. In beiden Fällen macht sie ihr eigenes Verhalten von anderen abhängig. Drittens, sie verbindet sich emotional mit anderen. Um eine Beziehung aufrechtzuerhalten, reagiert sie auf alles, was die Beziehung gefährden oder beenden könnte und versucht es zu verhindern. Viertens, ihre Ziele sind vage und unklar. Die Ziele, die sie verfolgt, ergeben sich aus der Situation und aus dem Moment heraus, statt sich auf verinnerlichte Überzeugungen und Werte zu gründen. Ihre Meinung und ihr Vorgehen ändern sich je nach Ereignis und der damit verbundenen Stimmung. Fünftens, sie sucht nach Sicherheiten. Um sich sicher zu fühlen, agiert die Person vorsichtig, um niemanden zu verlieren. Oder sie neigt zum Gegenteil. Sie sucht sich neue Sicherheiten, indem sie den Kontakt zu Menschen abbricht, die ihre Sicht nicht teilen. Beide Verhaltensweisen sind ein Ausdruck von Unsicherheit. Werner und David aus dem Pinocchio-Vorstand lassen sich diese 5 Verhaltensweisen mehr oder weniger deutlich beobachten. Werner passt sich an und fühlt sich für den Schmerz anderer verantwortlich. Er orientiert sich an Beni. Dessen Haltung und Empfinden im Blick auf die geplante Stellenerhöhung verunsichert ihn. Er erlaubt sich nicht, die Dinge anders zu sehen als Beni und seinen Gesinnungsgenossen. Dessen Unzufriedenheit macht ihn zu schaffen und er meint, er sei dafür verantwortlich, dass Beni wieder ein Ja zur Arbeit des Vorstandes findet. Werner und Davids Fokus liegen außerhalb ihrer selbst. Während Werner innerlich vor allem auf das Verhalten seines Freundes Beni achtet und sich davon beeinflussen lässt, tut David letztlich dasselbe. Werner will es Beni recht machen. David will mit denen nichts mehr zu tun haben, die nicht seiner Meinung sind. Beide machen ihr eigenes Verhalten von den anderen abhängig. Beide verbinden sich emotional mit anderen. Eine Person, die sich anderen anpasst, richtet sich ebenso nach ihnen wie jemand, der sich anderen entzieht. Beide sind emotional mit dem anderen so sehr verknüpft, dass sie ihre Entscheidungen den Reaktionen anderer anpassen. Werner und David verfolgen unklare Ziele. Beide engagieren sich zwar im Pinocchio-Vorstand, ihre Ziele sind aber nicht entscheidend von der dortigen Arbeit für Menschen in Not geprägt, sondern von ihren eigenen Stimmungen, Befürchtungen und Wünschen. Werner möchte seinen Freund nicht verlieren. David möchte sich in seinem Erfolgsdrang mit keinen Hindernissen auseinandersetzen müssen. Seine Ausstiegsdrohung zeigt, dass ihm die Pinocchio-Arbeit keinen Rückschlag wert ist. Werner und David suchen nach Sicherheiten. Sie kommen beide schlecht im Widerstand und angespannten Beziehungen zurecht. Sie entziehen sich den damit verbundenen Herausforderungen. Werner, indem er sich seinem Freund Beni anpasst. David, indem er sich dort zurückzieht und Brücken abbricht, wo Menschen nicht mit ihm übereinstimmen. Beide, Werner und David, fehlt die Balance von Eigenständigkeit und Beziehungsfähigkeit, die eine gereifte Persönlichkeit auszeichnen. Werner neigt zur Anpassung, David zu Distanz und Beziehungsabbruch. Auf dem Weg, nicht am Ziel. Wenn ich mich selbstkritisch mit der obigen Tabelle auseinandersetze, wird mir bewusst, wie sehr ich in gewissen Situationen vom in der Mitte dargestellten Ideal abweiche. In einer bestimmten Situation fehlt es mir an Beziehungsfähigkeit, in den anderen Umständen an Eigenständigkeit. Ich bin keine voll ausgereifte Person, die immer in Balance ist. Falls es Ihnen auch so geht, kann ich Sie beruhigen. Kein Mensch verkörpert immer und in idealer Weise die Balance der mittleren Spalte. Sie beschreibt ein Ideal, eine Vision, ein Ziel. Als solches dient es der richtigen Ausrichtung, der Korrektur und Ermutigung. Ihm jederzeit und voll zu entsprechen ist unrealistisch. Deshalb schütteln Sie allen Perfektionismus ab. Ausschlaggebend ist nicht, dass wir möglichst anhaltend dem Ideal entsprechen, sondern dass wir das Gesamtbild kennen und verstehen. Dass wir das Ziel sehen und die Irrwege. Dass wir Orientierung haben und von den Wachstumsschritten wissen, die uns aufgetragen sind. Wichtiger als es immer richtig zu machen ist, dass wir uns auf dem richtigen Weg begeben, dranbleiben und dazulernen. Eine Persönlichkeit ist im Werden, nicht im Gewordensein. Das gilt für alle unsere Reifungsprozesse im Leben und im Glauben. Zwei Aussagen sind mir an dieser Stelle wichtig, eine von Paulus und eine von Martin Luther. Es geht jeweils um die Frage, wie nahe sie dem Ziel sind, auf das sie sich als Glaubende zubewegen. Paulus schreibt, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollkommen wäre, ich jage ihm aber nach und vielleicht ergreife ich es, da ich auch von Christus Jesus ergriffen worden bin. Liebe Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich selbst es ergriffen hätte, eins aber tue ich. Was zurückliegt, vergesse ich und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich richte meinen Lauf auf das Ziel. Philipper 3, Verse 12 bis 14a. Luther schreibt, das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern ein fromm werden. Nicht gesund sein, sondern ein gesund werden. Nicht sein, sondern werden. Nicht Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan und geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Diese Perspektive scheint mir wichtig. Wir sind auf dem Weg. Jeden Tag ist ein Tag des Übens. Jedes Versagen, jeder Fehler, kein Anlass zur Verzweiflung oder Selbstzerknirschung, sondern zum Aufstehen, den Staub abschütteln und es wieder probieren. Erwartungsvoll betend, dass Gott uns im großen Übungsplatz des Lebens wachsen und reifen hilft.